Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Nach einem Sonntag, den wir uns alle wohl nicht besser hätten malen können, Werder mit einem Ausrufezeichen gegen den Tabellendritten Stuttgart mit 2:1. Nach langer Durststrecke endlich wieder drei runde und satte Punkte, die einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt bedeuten und eine Mannschaft, die scheinbar in den Zaubertrank gefallen ist. Mein Deichstube-Kollege Björn Knips hat das Heimspiel gesehen und sich auf der Pressetribüne wahrscheinlich neutral, dezent, wie sich das gehört, ein Loch in den Bauch gefreut. Moin Björn!
Moin, Alex. Ich bin aufgesprungen, ich habe getanzt, ich bin über die Tische gesprungen. All das, was man nicht machen darf, nee, war natürlich super. Also war echt mega spannendes Spiel. Ich dachte allerdings, dieses Spiel würde nie enden. Also das war ja unglaublich lang.
Also dieser Videobeweis, ja, ich habe es ja auf The Zone geguckt. Das Thema war wohl, dass die Bilder irgendwie nicht richtig reinbekommen haben, die sie für die Perspektive brauchten, um auf Abseits oder nicht Abseits zu entscheiden. Ich habe auch gedacht, ich flippe aus. Ich habe zwischendurch einmal hier Kinderlandverschickung gemacht. Dazu hatte ich Zeit, aber wir haben wirklich dann gezittert vorm Stadion. Wir hatten es dann irgendwie nochmal so auf dem Handy liegen, das Ganze. Ja, also man muss ja sagen, du hast das Spiel positiv verhext, das muss man hinbekommen, hast am Samstag ja Tore versprochen. Wie kam es denn bei dir zu so viel Zuversicht im Vorfeld?
Na, ich habe gesagt, dass Felix Agut treffen wird, weil er im Trainingsspiel 2 echt tolle Tore gemacht hat. Und ich sag mal so, der hätte ja auch getroffen, wenn er nicht noch kurz vor seinem 1:0 abgeräumt worden wäre. Aber dafür gab es dann den Elfmeter und dann das 1:0 durch Duxch. Und ja, Felix Agu habe ich hinterher noch gesprochen in der Mixzone. Mann, ist das ein Strahlemann. War der glücklich, dass er so ein Spiel hingelegt hat. Ist sowieso in den letzten Wochen wirklich eine positive Erscheinung. Hat sich stark verbessert nach einem kleinen Tal. Ist ja normal nach so einer langen Verletzung. Der ist auf einem guten Weg, ja. Und freut mich natürlich, dass ich auch mal richtig gelegen habe. Liegt ja nicht so oft richtig, ne?
Ja, ja, also wir zwei sollten jetzt wahrscheinlich hauptberuflich darüber nachdenken, ein Orakel zu werden, weil ich habe dich ja gestern Morgen angefunkt und habe dir geschrieben, irgendwie habe ich ein ganz gutes Gefühl, dass der Knoten heute bei Duxch platzt und dass Werder gewinnt. Und da hast du mich gefragt, ob ich schon beim Frühschoppen sei.
Genau, so hörte sich das ein bisschen an, so ein paar Bierchen, so jetzt, ich glaube da dran und so. Aber ja, hast du vorausgesagt, ne? Ist alles so gekommen.
Ja, verrückt, verrückt. Also ich freue mich total. Ich freue mich insbesondere deshalb, weil ich eine Mannschaft gesehen habe, die gestern viel gelaufen ist, sich gegenseitig geholfen hat, die agil und zielstrebig war. Balsam für die Werder-Seele. Wenn der Einsatz stimmt, ist die Welt eine andere. Ein schönes Zitat von euch. Ihr habt wieder fleißig mitgemacht. Und wir schauen uns heute mal gemeinsam an, warum Werder es kann gegen die Großen und welche Rolle insbesondere Duxch und Woltemade dabei spielen. Wir sprechen über die neue Bremer Raute und über das, was an Restprogramm noch ansteht. Ihr seid mit am Start, ihr habt eure Euphorie, auch sonstige Gedanken dazu über WhatsApp mit uns geteilt. Der eine noch aus dem Stadion, der andere, wenn ich den Kirchenglocken im Hintergrund Glauben schenken darf, auf dem Weg zur Messe. Ganz gleich, in welcher Lebensphase ihr euch gerade befindet. Ihr könnt auf jeden Fall immer Teil unseres kleinen, feinen Podcasts hier werden, indem ihr schreibt oder sprecht an die 0160 9821 3x die 8 und die 4. Das hat auch Matthias aus Köln gemacht. Er fasst die Partie folgendermaßen zusammen. Endlich mal wieder ein ansehnlicher Auftritt von Werder. Spielerisch und auch kämpferisch eine echte Erlösung, auch wenn es zum Schluss wieder vogelwild und ganz eng wurde. Und Florin aus Ferl schreibt, Werder scheint sich leichter zu tun, wenn man nicht der Favorit ist, sondern der eindeutige Underdog. Aber Mann, war das ein Dusel am Ende mit dem nicht gegebenen Elfer für Stuttgart und der langen Nachspielzeit. Als Werder-Fan sollte man keine Pulsuhr tragen. Ja, also die letzten Minuten hatte ich auch etwas Flatterangst, Björn. Und da war jetzt eine wichtige Frage bei Florin drin. Wie kann man sich das erklären, dass Werder gegen Bayern, jetzt auch Stuttgart, so eine gute Leistung abliefert, gegen vermeintlich schwächere Gegner, wie beispielsweise Darmstadt oder Bochum, aber über ein Unentschieden nicht hinauskommt?
Ja, das ist ja der Klassiker im Fußball, ne? Dann, wenn du das Spiel selbst machen musst, kommst du in Probleme, weil dann musst du noch mehr Qualität haben. Also verteidigen, in Anführungsstrichen, ist immer ein bisschen leichter, als selbst die Initiative zu übernehmen. Das ist schon immer so gewesen, das wird auch immer so bleiben. Das ist ja dieser große Schritt, den du irgendwann hinbekommen musst, wenn du im oberen Tabellen, in der oberen Tabellenhälfte oder möglicherweise sogar im oberen Tabellendrittel sein willst. Weil das brauchst du einfach, dass du in andere Mannschaften auch beherrschen kannst und da nicht so viel Risiko gehst, dass du selbst auf die Nase fällst. Und deswegen fällt das Teams wie Werder wesentlich leichter, sich defensiver aufzustellen. So haben sie es ja gegen Stuttgart auch gemacht. Gegen Leverkusen hat das ja eine Stunde lang ganz ordentlich geklappt. Aber gegen Stuttgart war es besser, also wesentlich besser. Wobei man natürlich bei solchen Partien, so ehrlich müssen wir sein, du brauchst dann auch das nötige Spielglück. Ne? Wenn man mal sieht, dass der Undav kurz vor der Pause die Latte trifft und dann muss er den eigentlich reinköpfen, da sieht das schon wieder ganz anders aus. Aber das ist nun mal so, wenn du gegen einen Tabellendritten spielst, den wirst du nicht beherrschen, den wirst du auch nicht komplett chancenlos lassen. Da kannst du noch so gut verteidigen. Und da müssen wir ja gestern sagen, weil das ist eine super Verteidigungsleistung. Allen voran Marco Friedl nach anfänglichen Schwierigkeiten. Wirklich fand ich überragend, was der Kapitän da abgeliefert hat. Aber du brauchst dann auch das nötige Glück. Ein super Torwart natürlich, wie Michael Zetterer in dem Fall gestern. Aber halt auch ein bisschen Dusel. So wie auch bei dem Elfmeter, der sicherlich einer gewesen wäre, wenn da nicht so ein bisschen ein Fetz Abseits noch dabei gewesen wäre.
Aber trotzdem kann man ja noch mal festhalten, also Werder ist ja wie ein Börsenkurs. Du weißt nie so recht, was du kriegst. Werder 81, der sieht das auch so. Der musste sich gestern erstmal sortieren. Er schreibt, puh, ich bin immer noch total platt vom Zittern, aber ein extrem wichtiger Sieg. Super gekämpft, glücklich zum Schluss. Stark wie Zetti gehalten, Friedl die Defensive organisiert, Schmid die Offensive angekurbelt und Duxch endlich wieder die Dinger gemacht hat. Aber warum gibt es immer wieder diese Schwankungen im Spiel und warum spielen, kämpfen wir nicht immer so. So, jetzt hast du uns das ja gerade schon erklärt, also diesen großen Schritt, den man machen muss, wenn man dann oben in der Tabelle mitspielt. Aber was ich spannend finde hier an diesem Punkt, ist dieses Thema Kampfbereitschaft. Und das hat ja wirklich die Mannschaft vermissen lassen in den letzten Spielen. Da haben wir uns ja auch ganz heiß geredet, dass wir gesagt haben, warum kriegen die das nicht auf den Platz? Das war gestern da. Wie kommt das?
Ja, das ist immer so ein Zusammenspiel. Ne? Wenn es dann auf einmal läuft und du besser in die Zweikämpfe kommst, dann bist du auch drin. Das ist nicht, ich glaube, die wollen immer kämpfen. Also das ist eine Mehr zu behaupten, die Einstellung hat nicht gestimmt. Also in der Regel, wirklich in der Regel, geben die wirklich alles und wollen kämpfen. Aber manchmal klappt das besser, manchmal weniger, manchmal kommst du nicht richtig in diese Zweikämpfe rein. Und das hat gegen Stuttgart richtig gut gepasst. Man muss aber auch dazu sagen, ganz ehrlich, bisschen pomadig waren mir die Schwaben am Anfang. Ne? So, ich bin Tabellendritter hier bei Werder, das wird schon irgendwie gehen. Und dann hat Werder das richtig gut und giftig gemacht. Leo Bittencourt zum Beispiel, also der war ja wieder richtig schön fies unterwegs. Das passte dann schon alles. Das geht halt wirklich nicht jedes Mal, aber du musst es natürlich schaffen, das hinzubekommen. Was mir gefallen hat, war gestern, ja, sie haben Stuttgart das Spiel ganz schön überlassen. Da habe ich am Anfang in der ersten Halbzeit gedacht, oh, das ist mir ein bisschen zurückhaltend. Aber dann haben sie doch immer wieder Nadelstiche gesetzt, indem sie dann doch mal ein bisschen intensiver vorne drauf gegangen sind. Das mit dem Kampf, das ist nicht immer so einfach, das auch wirklich auf die Platte zu bringen, aber gestern passte das auch im Zusammenspiel mit den Fans, naja, und dann das Tor zum richtigen Zeitpunkt gemacht, dann nochmal das 2-0 nachgelegt mit einem tollen Spielzug, wie ich fand, ja, aber wenn man daran denkt, im Spielzug davor hätten die Stuttgarter eigentlich das 1-1 machen müssen. Also wie gesagt, Spielglück gehört dazu und dann kämpfst du dich in so eine Partie rein und dann bist du voll on fire, nicht nur Duxch war on fire, waren ja alle Werderaner gestern on fire. Und das ist kein Automatismus, das muss sich manchmal auch so ergeben, ne?
Ja, ich musste übrigens über Leo schmunzeln, ne? Der hat da ja wieder echt so Geniestreiche abgelegt. Also zwischendurch mal dem Gegner beim Kopf gestreichelt und so mit seinem jovialen Grinsen, was er dabei hat. Ich mag das ja, ne? Diese Ironie, die der aufs Feld bringt. Aber das sind natürlich eben auch so die Situationen, die den Unterschied machen.
Ja, aber übrigens ein Wort für mich, zu Leo noch dabei. Ja. Der steht ja auch oft in der Kritik. Und ich finde, nach vorne ist er nicht mehr so wertvoll, wie er das vielleicht mal war. Und war ja oder ist auch ein guter Fußballer. Hatte früher viel Offensivaktion. Und mir gefällt er in dieser Doppel-6-Rolle, das war schon vor ein paar Wochen, Monaten so, viel besser. Und das macht er da ganz wirklich gut und ist halt für den Gegner unangenehm. Und dann ist er auch ein Hero oder so ein Antreiber, was das Mentale, was das Mentalität betrifft. Ne? Da ist er schon ein Vorkämpfer.
Und was für mich gestern so ein Schlüsselmoment war, wo wir gerade jetzt so bei der inneren Einstellung sind, Sennelien hatte ja diesen Fallrückzieher, ne, der da links am Tor vorbeiflog. Und das Schöne war, der saß irgendwie noch am Boden und hatte wirklich so eine Spielfreude in dem Moment und hat das rübergebracht. Und da dachte ich so, wow, das habe ich so lange nicht gesehen. Ja, diese Spielfreude, auch diese Selbstironie, dieses über sich lachen können, selbst wenn du so unter Druck stehst, das hat mir gefallen. Das war für mich so der Moment des Tages gestern, neben vielen anderen. Aber wir wollen uns gar nicht so sehr verlieren, sondern wir wollen erstmal auf den Kollegen Escher schauen. Den kennt ihr, das ist unser Taktikanalytiker, der für uns jede Partie feinsäuberlich seziert.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Werder Bremen besiegt den VfB Stuttgart. Das war vor dem Spiel nicht unbedingt vorauszuahnen. Denn der VfB Stuttgart ähnelt sehr stark Bayer Leverkusen, die ja noch vergangene Woche gegen Werder Bremen mit 5:0 gewonnen haben. Der VfB Stuttgart baut genauso gerne aus einer flachen Variante auf. Sie spielen sehr viele Pässe ins zentrale Mittelfeld, lassen klatschen. Sie haben sehr viel Tempo vorne drin. Also da sind sehr viele Parallelen. Trotzdem hat Werder es sehr, sehr viel besser gemacht als noch vor einer Woche. Sie haben das System ein bisschen umgestellt. Sie haben im 5-4-1 häufig verteidigt, manchmal auch im 5-2-3. Woltemade hat dabei nicht mehr neben Duxch gespielt, sondern eher dahinter eine Reihe. Dadurch hat Werder sehr viel Präsenz gehabt im zentralen Mittelfeld und hat dort gut stören können. Gleichzeitig hat Werder mit dem neuen System selbst die Umschaltmomente besser genutzt. Schmid auf rechts ist immer sehr schnell in die Tiefe gegangen, genauso auf links Agu, da hatte man sehr viel Präsenz in der letzten Linie. Das hat sehr gut getan, auch weil Duxch und Woltemade sich nicht mehr auf den Füßen standen, beide den Ball gut gehalten haben. Auch hier war sehr viel Positives zu erkennen. Auch wenn man nach der Pause sagen muss, dass Werder wieder ein bisschen zu tief stand dann, das hat so ein bisschen ans Leverkusen-Spiel erinnert, aber es ist sehr gut gegangen und damit drei wichtige Punkte, auch dank diesem neuen System, auch dank diesem 5-4-1, 5-2-3, was Werder gespielt hat.
Ja, Björn, also das neue System, da sprechen wir ja über die neue Raumaufteilung im Mittelfeld. Erklär uns mal die vielfach zitierte Raute, die zurück ist. Wobei zurück ist, ist vielleicht das falsche Wording. Wir kennen die ja noch von Thomas Schaaf, aber die können wir jetzt nicht 1:1 aufeinanderlegen, diese beiden Rauten.
Ja, das ist schon eine witzige Geschichte. Erstmal hat Ole Werner vor dem Spiel bei der Zone gesagt, heute neue Raumaufteilung. Da waren wir natürlich alle gespannt und haben genau hingeguckt. Und natürlich haben wir gesehen, dass da ein Romano Schmid mehr in die Tiefe geht, dass vor allem Nick Woltemade nicht zweiter Stürmer war, sondern etwas dahinter war, teilweise sogar Achter, teilweise Zehner. Also dass das schon ein bisschen anders war als sonst. Aber von Raute habe ich da nichts gesehen. Und dann haben wir anschließend, sprechen wir immer noch lange mit dem Trainer und der fing dann an, ja, als ich ihn angesprochen habe, auf die neue Raumaufteilung, hat er gesagt, ja, sie wollten das in einer Raute machen. Dadurch haben sie das Zentrum verdichtet. Und ich habe das in dem Moment gar nicht so wahrgenommen, welche Raute meint er eigentlich? Und da habe ich auch mit Tobi Escher schon Kontakt gehabt, weil der hat auch keine Raute gesehen, genauso wenig wie ich. Und also für mich kann das nur gemeint sein, dass er Bittencourt, Woltemade, Schmid und Duxch als Raute gesehen hat. Tobi Escher ist eher bei Lien, Woltemade, Bittencourt und Duxch und hat sich da auch eine Raute aufgemalt. Ich würde eher fast sagen, vielleicht war es auch ein Pentagon mit den fünf, mit den drei Mittelfeldspielern und zwei Stürmern oder zwei Mittelfeldspielern, drei Stürmern. Fakt ist, sie haben gegen den Ball mit zwei Sechsern gespielt, also Lien und Bittencourt. Und dann hast du die drei da vorne gehabt, Schmid, Woltemade und Duxch, die sehr flexibel unterwegs waren. Und wenn sie dann im Ballbesitz waren, ist dann Bittencourt meiner Meinung nach mit nach vorne gegangen und war da flexibler. Und das könnte die Raute meiner Meinung nach gewesen sein. Ole Werner war aber gut aufgelegt, zumindest was das Thema betrifft. Ich habe ihm gesagt, Mensch, wenn die Bremer Raute hören, dann haben die ein Strahlen im Gesicht. Und dann sagt er, ja, dann spielen wir jetzt immer mit Raute. Wenn wir das Strahlen so leicht hinkriegen, mache ich das doch gerne.
Ja, schön, also, dass er so gut gelaunt ist. Also kann er natürlich auch sein nach der Partie. Aber da haben wir natürlich auch ein paar kritische Töne zu, ne?
Ja, ich möchte zwei Sachen noch dazu sagen. A, hat die Raute mit der Schaafschen Raute, so wie vor 20 Jahren beim Double-Gewinn, nichts zu tun, weil es gibt halt keinen Joran Miku auf dem Platz und da verbietet sich es eigentlich von der Werder-Raute zu sprechen. Ne? Also das war ja nun klassisch ein Sechser, zwei Achter, ein Zehner und dann zwei Stürmer davor. So ist das nun wahrlich nicht. Und zum anderen noch ein Wort zu Ole Werner. Der war wirklich bei dem Thema so ein bisschen lockerer. Ansonsten, also wir haben den ja gesehen, nach Spielschluss ist der ja abgegangen wie ein Zäpfchen. Gibt es richtig geile Bilder von. Und in der Mixzone hinter bei der Pressekonferenz Also wenn du da jetzt einen neutralen Menschen hingesetzt hättest und der jetzt ihm gesagt, so, jetzt nach der Pressekonferenz sagst du mir, wer das Spiel gewonnen hat. Alleine so von der Wortwahl und von der Ausstrahlung her, jetzt ohne vielleicht genau darauf zu achten, dass er gesagt hat, ich freue mich über den Sieg, sondern so wie er sich gegeben hat, wärst du nicht drauf gekommen, dass der gewonnen hat. Also der ist dann ganz schnell wieder in diesem Modus, ja, sachlich, nüchtern, wir bleiben auf dem Teppich. Der hat das auch nochmal erklärt. Sie schweben nicht auf Wolke 7, wenn sie Erfolge feiern. Sie haben aber auch keine Weltuntergangsstimmung, wenn es schlecht läuft. Der will ja immer Lautstärke Regler 3 bleiben.
Ja, also du weißt ja, was ich davon halte, ne? Von diesem Lautstärkeregler. Also wir haben das gestern hier auch noch diskutiert, schön an der Brommi, wie sich das gehört, weil ich gesagt habe, mir fehlt da ja manchmal einfach die Emotion, dieses nach vorne peitschen. Das ist ein ganz anderer Trainertyp natürlich als so ein Hoeneß, ne? Den du dir da gestern angeguckt hast an der Seitenlinie. Aber manchmal denke ich mir so, also ich bräuchte das im Sport, dass ich eine klarere Ansage mit mehr Emotionen bekomme. Da gehen die Meinungen bei euch auch auseinander. Was ich aber spannend finde, wenn wir jetzt über Spielsystem und Raute sprechen, sprechen wir auch ganz schnell über Woltemade. Du hast eben gesagt, die 8, die 10, ne? Auf jeden Fall ist er ja nach hinten gezogen worden. Und Stani hat da in dem Kontext eine Frage. Er schreibt, Woltemade hat heute weiter hinten gespielt. Und siehe da, es lief viel besser für ihn. Warum braucht Ole 30 Spieltage, um zu verstehen, dass Woltemade nicht in der vordersten Reihe spielen sollte? Hab ich mich auch gefragt. Da ist ja die Frage, war das nicht zu erahnen? Und wie kommt das, dass Ole Werner das nicht mal eher ausprobiert hat?
Na, ich glaube schon, dass es schon mal ausprobiert hat. Also als Achter hat Woltemade ja auch schon mal gespielt und ist nicht immer gleich der klassische zweite Stürmer gewesen. Aber die richtige Rolle für Nick Woltemade zu finden, das ist die große Herausforderung für einen Trainer. Habe ich hier oft schon erwähnt, wenn man sich mit richtigen Experten, also noch größeren Experten, als wir es sind, also vor allen Dingen Ex-Spieler, andere Trainer und sowas mal unterhält, dann sagen die alle, super Fußballer Nick Woltemade, aber du musst es schaffen, ihn richtig einzusetzen. Und da war Ole Werner sicherlich auch oft noch auf der Suche. Mal hat es wunderbar geklappt, ihn so in die richtige Position zu bringen. Ich erinnere an das Bayern-Spiel, da hat er auch sehr, sehr stark gespielt. Und wenn das er geschafft hätte und Nick mehr an ihn geglaubt hätte, wäre er vielleicht geblieben. Das ist wirklich das gestern das Spiel, das tat weh, wobei man auch immer noch gesehen hat, der letzte Pass, die eigene Torgefahr, die war auch gestern noch nicht ganz da. Aber trotzdem schade, dass er geht und dann natürlich haben wir Ole Werner darauf angesprochen und gesagt, ja, das tut doch jetzt noch mehr weh und willst du ihn nochmal probieren? Also noch ist ja kein Wechsel bekannt gegeben worden, wobei nach unseren Infos ist da alles unter Dach und Fach mit dem VfB, aber kann man vielleicht trotzdem nochmal probieren. Und dann hat Ole gesagt, der hat sich dafür entschieden, das akzeptieren wir, aber der wird sich zumindest bis zum letzten Tag reinhängen und das hat man wirklich gesehen. Es wird wehtun, wenn der demnächst beim VfB Stuttgart spielt.
Ja, absolut. Also Bernd tut das übrigens auch weh. Der fasst das nochmal im Grunde zusammen, was du gerade gesagt hast. Moin, moin, keine Frage. Werder hat ein tolles Spiel gemacht, vor allem auch Woltemade. Und genau das ist die Personalie, bei der ich einen ordentlichen Schuss Wasser in den Wein gießen möchte. Ich behaupte, wenn Ole Werner mal eher und öfter auf die Idee gekommen wäre, ihn auf der Zehnerposition einzusetzen, wo er zum Beispiel nach Meinung von TV-Experte Tobias Schweinsteiger auch hingehört und ihm damit die Möglichkeit gegeben hätte, auch öfter zu glänzen, dann wäre Woltemade auch geblieben. Ole Werner kann einfach Spieler nicht besser machen und sollte zum Saisonende entlassen werden. Ich will nicht die Trainerdiskussion aufmachen, aber ich will genau diesen Punkt aufgreifen. Also einen guten Trainer macht ja aus, dass er das Potenzial seiner Spieler erkennt. Nochmal nachgefragt, hätte er nicht vielleicht beharrlicher sein müssen, Woltemade auf dieser Position spielen zu lassen?
Möglicherweise. Du hast natürlich aber mit Marvin Ducksch auch so einen Spieler, der sich gerne fallen lässt, denn der nicht ein richtiger Stürmer sein will. Die beiden zusammen ist, glaube ich, auch nicht ganz so einfach. Deswegen glaube ich, war da Ole Werner in der Zwickmühle, aber grundsätzlich bin ich bei dem Hörer dabei. Ole Werner und die jungen Spieler, das ist und bleibt ein spannendes Thema und ich würde ihn nicht in Frage stellen für die nächste Saison, also jetzt über einen Rausschmiss reden, aber man muss wirklich diskutieren, ob Ole Werner der richtige Mann und der richtige Trainer ist, um diese Weiterentwicklung von diesen Spielern, die Werder unbedingt braucht, voranzutreiben. Wenn man da im Verein so reinhört, dann Ist das da auch ein Thema grundsätzlich, aber nicht so hart, dass man deswegen Ole Werner in Frage stellt, sondern man hofft eher oder geht davon aus, dass sich auch der junge Trainer, der ist noch sehr jung, ja, dass der sich auch weiterentwickelt und vielleicht wird er da mutiger, was das Thema betrifft. Vielleicht braucht er da aber noch mehr Rückendeckung auch von den sportlich Verantwortlichen, weil bei Ole Werner ist ja immer das Gleiche. Er sagt immer, ich muss meine Ziele erreichen und die stehen an erster Stelle. Also Klassenerhalt in dem Fall bei Werder ist das oberste Ziel. Und da geht er nicht so viel Risiko ein, weil er sagt, ich gehe ja auf Nummer sicher. Deswegen oft die erfahrenen und routinierteren Spieler, da wo er weiß, was er bekommt, und seltener die jüngeren Spieler. Irgendwann wagt das ja dann doch, manchmal ist er dazu gezwungen und deswegen macht das erst. Vielleicht ändert er sich da auch und passt sich da mehr den Wünschen an, nicht der Fans, sondern des ganzen Clubs, weil es braucht einfach solche Spieler, wie wollte man, dass du die selber entwickelst. Da setzt man, glaube ich, intern auf die Entwicklung des Trainers, aber der muss das natürlich auch wollen, das findest du aber nur raus in internen Gesprächen.
Ja, aber das wird dann ja nochmal spannend, weil wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch die Philosophie des Vereins. Also Werder hat ja auch gar keine andere Möglichkeit, wenn wir auf die finanzielle Situation schauen, zu sagen, wir setzen auf junge Spieler, die wir hier aufbauen. Also im Grunde gibt es doch gar keinen anderen Weg für Ole Werner. Ich meine, die Frage ist ja dann, wer gibt da die Richtung vor, der Verein oder der Trainer?
Das ist eine gute Frage. Am besten müssen sich beide auf den gemeinsamen Weg einigen, beziehungsweise der Verein gibt es vor und der Trainer muss sich da schon anpassen, darf den Weg aber natürlich auch ein bisschen mitgestalten, weil ganz alleine ohne Trainer, also kannst nicht den Weg vorgehen und nur immer den Trainer komplett danach bekommen. Du musst ja auch ein bisschen, so ein ganz klein bisschen den Trainer auch anpassen. Ja, ich weiß, das kritisieren auch immer viele, aber du kannst ja einen Menschen nicht komplett verbiegen, nur weil du glaubst, dass dein Weg immer der absolut richtige ist. Also da hat ein Trainer sicherlich auch eine Einschätzung. Aber das wird ein großes Thema sein in der Saisonanalyse und auch mit dem Blick nach vorne. Aber so hört man aus Werder-Kreisen, man ist der festen Überzeugung, dass Ole da auch diesen Themen absolut zugänglich ist und er überhaupt kein verschlossener Trainer ist und vor allen Dingen nicht stur sein soll dabei. Aber ich finde, das ist ein Punkt, über den definitiv diskutiert werden muss.
Noch ein Punkt, du hast gesagt, über Entlassung nicht diskutieren. Du hast aber in deinem Aufsager gestern auch gesagt, es ist ja interessant, dass jetzt gerade ein Spiel kommt zu dem Zeitpunkt, wo es ein bisschen enger wird für Ole Werner. Wenn dieses Spiel anders ausgegangen wäre gestern, was glaubst du, wäre dann passiert?
Also sagen wir mal so, wenn es eine richtige Klatsche gegeben hätte mit wenig Chancen für Werder, wo man gesagt hätte, Mann, sind wir chancenlos gegen diese Stuttgarter. Und das Spiel hat ja gezeigt, dass man auch gegen so eine Mannschaft bestehen kann. Die hatten zwar eine super Siegesserie und Erfolgsserie, die haben aber auch mal gegen andere kleinere Mannschaften was liegen gelassen. Also deswegen so ganz aussichtslos war es dann doch nicht. Aber angenommen, es wäre so chancenlos gewesen, hätte, glaube ich, intern zumindest eine Diskussion stattgefunden, weil man ja weiß, vor 3 Jahren hat man so lange gewartet, dass es dann irgendwann zu spät war, dass man sich überlegt hätte, okay, wir ändern es jetzt schon. Also ich kann mir das durchaus vorstellen. Vielleicht hätte man das Augsburg-Spiel dann noch abgewartet, aber diese Erfahrung von vor 3 Jahren, zu lange zu warten, die wollte man, glaube ich, nicht nochmal machen. Aber es ist ja bei Ole Werner immer so gewesen. Immer dann, wenn man geglaubt hat, jetzt könnte es vielleicht doch eine richtige Trainerdiskussion geben, jetzt wird es kritisch für ihn, dann hat er mit seiner Mannschaft immer abgeliefert. Jetzt hat es ein bisschen länger gedauert, es hat 7 Spiele gedauert, aber das ist auch eine Qualität, muss man sagen.
Ja, kann er sich bedanken auf jeden Fall bei Marvin Duksch, bei dem ist nämlich der Knoten gestern endlich geplatzt. Nach 9 Partien hat er sich gleich 2-mal gegönnt. Einmal per Elfer, den Felix Agu rausgeholt hat, hast du eben schon angesprochen. Und dann in der 49. Minute nach einer wohltemperierten Flanke von Romano Schmid. Jürgen aus dem Hunsrück jubelt: Duksch, das ist ja wohl seit heute mehr als fällig. Zeigt Marvin das Voting der Fans, damit er mal die Seele gestreichelt bekommt. Ja, Björn, da war die Woche ja wieder gut was los, ne? Marvin Duksch äußert sich im Podcast Kicker Meets the Zone. Unsere Deichstube fragt bei den Usern ein Stimmungsbild ab. 60% der 9000 Leute, die da abgestimmt haben, sprechen sich dafür aus, dass Duksch bleiben soll. Ist ja ganz schön viel Wirbel um einen Spieler, der mit dem Kopf eigentlich nur auf dem Platz sein sollte, ne?
Ja, ich finde, mit seiner Aussage in dem Podcast hat er sich keinen Gefallen getan. Also, man muss das schon unterscheiden zwischen Fans und Fans. Also, ich glaube, er ist da einfach zu sehr in dieser Internet-Bubble unterwegs, in diesen sozialen Medien, wo das so mal schnell geht mit Kritik und Hochjubeln. Das ist ja so ein bisschen Fluch und Segen für die Profis, ne? Die mögen das natürlich auch, da gefeiert zu werden. Umso schlimmer ist es natürlich dann, wenn es nicht läuft, da diesen, und das muss man wirklich sagen, auch Hass abzubekommen. Ich glaube, da ist man ist gut beraten, sich da nicht zu bewegen. Man sieht ja bei Niklas Füllkrug zum Beispiel, der hat die Kommentare für die Nicht-Freunde, seine richtigen Freunde, hat er gesperrt bei Instagram. Und das macht er nicht ohne Grund. Aber Marvin Ducksch, und das finde ich, ist halt sein Fehler dabei gewesen, er schattern alle Fans über einen Kamm. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil im Stadion war bislang nichts groß, was ist nicht wirklich ausgepfiffen worden. Es gab vielleicht mal ein Stöhnen, wenn was nicht funktioniert hat, aber das war es doch auch schon. Also da soll er mal bei Aaron Hunt anrufen, was der mitmachen musste damals. Ne? Also ja. Das ist mir dann schon, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen weinerlich. Also ich finde natürlich Hass und Hetze im Internet, brauchen wir nicht drüber diskutieren, ist absolut nicht in Ordnung. Aber da muss man schon noch ein bisschen differenzieren zwischen den Fans. Und da ist er dann auch noch bei geblieben gestern. Also er hat sich gefreut und er hat sich auch verkniffen, irgendwie den Finger auf die Lippen zu legen und sowas. Und er hat ja durchaus mit den Fans gefeiert, wobei die sich erst übers Herz gefreut haben. Und dann war das Herz für den Sohnemann, der das sicherlich noch viel, viel mehr verdient hat, wenn er auf der Tribüne ist, als alle anderen im Stadion. Aber hätte er ja auch sagen können, das war für meinen Sohnemann und ganz ehrlich auch für euch Fans. Nein, das macht ein Marvin Ducksch nicht. Ich glaube, er kann das nicht, er will das nicht. Dann doch dieses, es war gestern die große Möglichkeit da, dass sich alle in den Armen liegen und er vielleicht auch gesagt hätte, nee, die im Stadion meine ich nicht oder so. Das konnte und wollte er nicht. Und ich sage immer so ein bisschen, also wenn ich geliebt werden will, ne, muss ich auch ein bisschen Liebe geben. Fällt Marvin ein bisschen schwer und deswegen wird das immer so ein besonderes Verhältnis zwischen ihm und den Fans bleiben. Also sie mögen ihn ja, sie feiern ihn ja auch im Stadion. Aber er wird halt nicht so der ganz große Liebling werden, wie es Niklas Füllkrug war. Aber muss er ja auch nicht. Ne? Es müssen nur alle glücklich und zufrieden sein. Und er muss das vielleicht mehr abschütteln, gerade diese Internetsoße, ne?
Ja, und er macht da ja auch heiter mit, also im Sinne von, du hast es gerade schon gesagt, ne? Die Jungs haben natürlich alle ein Insta-Profil, er hat da seine Stories und im Grunde brauchst du da ja eine gewisse Resilienz. Genau, wir sprechen uns gegen Hass und Hetze im Netz aus, sowieso gegen Mobbing. Aus der Anonymität heraus ist es immer leichter, Menschen zu kritisieren, als vor ihnen zu stehen und es klar ins Gesicht zu sagen. Aber grundsätzlich habe ich mich ja gefragt, braucht er nicht mal jemanden, der ihn da wirklich durchnavigiert und der ihm auch klipp und klar sagt, wie er Social Media nutzt und vielleicht auch nicht.
Aber ich glaube, Alex, er ist da beratungsresistent, weil das werden alle probiert haben im Verein. Ja. Also Clemens Fritz hat ihm das gesagt, mehrere Leute, Trainer hat das schon gesagt, das scheint er beratungsresistent zu sein. Aber, das ist, finde ich, das Spannende, was sich ja verändert hat. Es hat ja was mit ihm gemacht diese Woche offensichtlich, diese ganze Nummer. Die Körpersprache von ihm, der ganze Auftritt, der war schon anders, ne? Also, der ist zu Kopfbällen gegangen, der hat sich richtig reingehauen und hat nie gemotzt. Also, er darf ja auch mal motzen. Also, ich bitte, der muss sich ja nicht komplett verändern. Aber man hatte schon das Gefühl, da ist ein anderer Marvin Ducksch auf dem Platz. Und das ist ja, er weiß ja selber, dass das sein Problem ist. Manchmal seine Körpersprache. Jetzt hat er es wieder viel besser gekriegt. Ich habe ja so ein paar Kritiker auch in meinem Bekanntenkreis, die mir immer schreiben, dass sie sich über Marvin aufregen. Ja. Aber selbst die haben gesagt, nicht nur wegen der beiden Tore, sondern auch, wie er sich da gegeben hat. Und daran sollte er anknüpfen. Da ist er doch so wertvoll für diese Mannschaft und für den ganzen Verein. Und für sich selber ist es doch auch viel schöner.
Ja, also da waren wirklich richtig Emotionen drin. Nicht nur das Herzchen, was er hat fliegen lassen Richtung Sohn, sondern der hat sich ja zwischendurch auch einmal so Romano Schmid unter den Arm gepackt und seinen Kopf geküsst. Ja?
Ja.
Männer, die sich auf dem Feld küssen, mag ich ja per se. Hatten die zwei irgendwie was miteinander oder war das wirklich einfach die pure Emotion und die Befreiung, die man mit jeder Pore spüren konnte?
Das bestimmt auch, aber die hatten unter der Woche Zoff, Beef oder so, wie man es neudeutsch nennt. Ja, hat Romano Schmid erklärt und da hat es ein bisschen gerappelt und Romano ist ja so jemand, der sagt, Mensch, das hat uns vielleicht ganz gut getan, hat uns vielleicht geholfen. Der ist ja immer, trägt ja sein Herz auch so ein bisschen auf der Zunge, ne? Das finde ich immer ganz cool. Und als wir Marvin Ducksch drauf angesprochen haben, fing er erstmal an zu lachen. Ich weiß gar nicht warum, weil er vielleicht die Geschichte gar nicht erzählen wollte oder sich einfach über Romano beömmelt hat und sagte, ja, wir waren da unterschiedlicher Meinung bei einer Aktion im Training, das passiert schon mal. Da haben wir uns ein bisschen angefahren und dann haben wir uns nach ein paar Sekunden wieder angeguckt und haben auch gelacht und dann war alles wieder in Ordnung. So muss das sein. Genau. so muss das sein. Es ist genau der Punkt. Sich mal ruhig anfahren und dann kurzer Zeit später feststellen, ey, wir sitzen aber in einem Boot und jetzt rudern wir ordentlich weiter, lachen da mal eben den kleinen Zoff weg. Und ja, die beste Antwort darauf hat natürlich Romano mit dem geilen Pass gegeben.
Ja.
Apropos Küsschen, ne, Leo Bittencourt hat ja Duxch vor dem Elfmeter auch ein Küsschen noch auf die Seite gedrückt. An das konnte sich Marvin Duxch aber partout nicht mehr erinnern, war aber zu sehen. Also, knutschender Sonntag bei Werder.
Verhältnisse wie beim Kölner Karneval. Also besser kann es nun wirklich nicht sein. Eure Reaktionen zu Duxch fallen unterschiedlich aus. Ihr habt uns da wirklich viel zu geschrieben. Deswegen seid nicht böse, wenn wir nicht alles reinnehmen können. Aber ich möchte eine anonyme Stimme aufgreifen, die scheinbar gerade an der Autobahn unterwegs ist und uns das folgendermaßen einordnet.
Und auch nochmal eine Lanze natürlich für Marvin Duxch sprechen. Ich bin nicht ein unglaublich riesen Fan von ihm, aber man muss eben auch sagen, es ist der Mann, der, wenn irgendwie vorne was Gefährliches passiert, dann läuft das über ihn. Es war heute genauso wieder. Und insofern muss man auch sagen, dass die Offensivflaute der letzten Wochen oder Monate hatte mit seinem Formtief zum Teil zu tun, aber auch sehr viel damit zu tun, dass er vorne niemanden zum Zusammenspiel hatte.
Ja, Duxch und die kongenialen Partner vorne, wie siehst du das denn perspektivisch? Also erstmal, was die Partner angeht, Justin Ginmar sollte ja zumindest auf der Bank sitzen nach seiner OP, das war gestern doch nicht der Fall. Wie geht's mit ihm weiter? Und vor allem auch, wie geht's denn mit Duxch weiter? Weil da ist ja auch noch das große Fragezeichen, ob er im Sommer bleibt.
Also erstmal zu Justin Ginmar, der ist krank gewesen und zwei Stunden vor Spielbeginn hat Werder das bekannt gegeben, dass er nicht im Kader stehen kann. Ich denke mal Erkältung oder sowas, ich habe nichts weiteres gehört, gehe davon aus, dass er nächste Woche wieder dabei sein wird, also gegen Augsburg. Und zur Zukunft von Marvin Duxch, das wird spannend, definitiv, weil ich glaube schon, dass der offen für andere Themen ist. Er sagt zwar, und er hat ganz klar betont nach dem Spiel, diese ganze Fangeschichte hätte keinen Einfluss auf seine Situation im Sommer. Ja, das finde ich auch gut, dass er das mal sagt, weil sonst hätte das Thema ja noch größer gemacht. Aber ich kann, also, und er hat nochmal betont, wie wohl er sich in Bremen fühlt. Das nehmen wir ihm jetzt einfach mal ab. Aber trotzdem glaube ich, dass der im Sommer nochmal nach der Saison genau nachdenken wird, was er tun will, ob er nochmal mit 30 Jahren ein neues Abenteuer eingehen wird. Und dann wird sicherlich entscheidend sein, was kommen da für Angebote rein. Und es gibt eine Ausstiegsklausel, das ist bekannt. Und ob er die dann ziehen wird.
Ja, aber
bei Werder weiß ich schon, sie wollen ihn nicht zwingend abgeben. Aber wenn da ein Verein um die Ecke kommt und er das gerne möchte und der Verein die entsprechende Ablöse zahlt, können sie ihm sowieso keine Steine im Weg legen. Bei einer Ausstiegsklausel geht das eh nicht. Aber dann würden sie, glaube ich, auch nicht um ihn kämpfen. Das ist halt so eine typische Duxch-Nummer. Ne? Einerseits weißt du, wie wertvoll er für dich sein kann und er es auch ist, jetzt auch schon wieder mit seinen Toren, die er hat. Andererseits ist es halt auch nicht die ganz große Liebe. Von daher, ja. Das wird spannend nach der Saison.
Und inwieweit wird seine Entscheidung beeinflussen, wer vorne mit ihm stürmt und wer Vorlagengeber und so weiter sein könnte? Weil wenn ich mir jetzt angucke, bleibe ich nicht und die Entscheidung treffen müsste, dann würde ich mir natürlich schon auch anschauen, was perspektivisch vorne los ist. Also da hätte ja zum Beispiel ein Dingschi, der dann plötzlich wieder im Kader gewesen wäre, möglicherweise einen Ausschlag gegeben bei ihm? Oder ist das schon zu weit gedacht, weil du gar nicht wissen kannst, wie die Karten gemischt werden im Sommer?
Ja, also du musst aber zumindest mal erfahren, was der Trainer vorhat. Und wenn der Trainer künftig mit drei Spitzen, also mit zwei klassischen Außenstürmern spielen will, dann muss man gucken, ob Marvin wirklich der geeignete Mittelstürmer dann ist oder wo er seine Rolle finden kann. Das wird er sicherlich den Trainer auch fragen. Fakt ist, dass wer da einen echten Mittelstürmer sucht, also nochmal einen Füllkrug-Ersatz. Also da bereitet man sich schon vor, auch vielleicht einen Systemwechsel zu machen, aber man will ja flexibel vorne bleiben und Marvin Duxch, wirst du schon eine Rolle für finden und ich glaube, der ist so selbstbewusst und wird schon sagen, ich habe hier meinen Platz, ich schieße hier regelmäßig meine Tore, also bleibe ich hier. Außerdem hat er ja auch einen gut dotierten Vertrag. Warten wir da mal ab.
Ja.
Bin spannend.
Noch ein kurzes Wörtchen zu Kownacki. Der kam ja gestern in der 83. für Woltemade, weil auch zu ihm kamen einige Fragen rein. Wie siehst du seine Rolle?
Also ich fand das erstmal, als er gestern reinkam, hat er das sehr mannschaftsdienlich gemacht, sehr geschickt, sehr clever, ohne im Prinzip an sich zu denken und zu sagen, so jetzt muss ich unbedingt was von mir zeigen. Nein, er hat Fouls gezogen, er hat versucht, den Ball zu halten, um Zeit zu gewinnen, um den Kollegen da hinten mal Luft zum Atmen zu geben. Und sowas mag ich ja, wenn Spieler genau wissen, welche Rolle sie in diesen Minuten einnehmen. Ist bei Stürmern nicht immer so einfach, habe ich schon oft anders erlebt, dass da einer reinkommt und dann meint, er müsste nochmal ein Solo ansetzen, den Ball verliert und dann gibt es den nächsten Konter. Das hat der, da hat er geschickt gespielt. Für mich hat er Pluspunkte gesammelt, natürlich nicht in seiner Kernkompetenz als Stürmer. Auch eine spannende Nummer im Sommer, ob er sich mit dieser Rolle, mit dieser Nebenrolle, die er hatte, zufrieden gibt. Im Nachhinein, wir haben ja gesagt, Kovnatski spielt und ich wollte Mader, da sind wir von ausgegangen. Lagen wir falsch und wir müssen ehrlicherweise sagen, nach dem Spiel von Nick Woltemade hat der Trainer das alles richtig gemacht.
Also das Spiel gegen Stuttgart hat für uns viele Erkenntnisse gebracht, viele Learnings, wie man so schön sagt. Patrick aus Hamburg hat noch eine Frage, was auch so die nächste Partie angeht. Hören wir mal rein.
Ich glaube, die Mannschaft wollte einfach gegen diese ganze Kritik anspielen. Das hat man auch gemerkt. Aber was macht das jetzt mit uns? Ich finde, gerade zum Ende der zweiten Halbzeit, Werner hat nicht gewechselt zur 65., sondern irgendwie auch viel später. Am Ende kann man sagen, ist alles gut gegangen. Aber klar, Stuttgart ist eine bärenstarke Mannschaft, ist nochmal gekommen. Hätte man da irgendwie anders reagieren können? Auf der Bank saß jetzt auch nicht so viel Potenzial. Vielleicht hat Werner gedacht, never change a running system. Ja, aber wie ordnen wir das jetzt ein?
Ja, lieber Patrick aus Hamburg, total berechtigt, ne? Wir haben ja alle damit gerechnet, dass Ole Werner wie immer so rund um die 65. Minute wechselt. Allerdings, wenn wir auf die Personaldecke schauen, die ist ja nach wie vor dünn. Jetzt wartet am Samstag ja Augsburg auf uns, lieber Björn. Auswärts Tabellenachter. Was machen wir denn jetzt damit? Mit diesem Never Change a Running System? Glaubst du übrigens, dass Ole das gedacht hat gestern?
Naja, sie haben gut gestanden und sie haben das ganz gut noch verteidigt. Klar, wurde es immer enger, aber natürlich die Alternativen auf der Bank. Weißt du, wenn du sie zu früh bringst, dann kommst du in die Bredouille, wenn du dann nochmal, wenn sich dann noch jemand verletzt und du nachlegen musst. Ich glaube, das war sein Gedanke, dass er dann hinterher nicht die noch ganz anders wechseln muss. Und deswegen hat er lange gewartet und länger als sonst gewartet. Er wartet ja sowieso immer relativ lange, frühestens ab der 60. Aber an den Wechseln gibt es nicht zu mäkeln. Ich fand, dass Grosso dann da reinkam, war wichtig. Und nein, das war alles in Ordnung. Die Personallage ist schwierig, das muss man sagen. Der Kader ist da wirklich sehr eng und dadurch, dass auch noch einige Spieler einfach nicht mehr spielen wollen und jetzt suspendiert werden mussten, also Naby Keita, macht es das natürlich nicht einfacher. Und mit dem Augsburg-Spiel, ja, hinfahren, gewinnen wollen und ich mag das ja eigentlich nicht, dieses nicht auf die Tabelle gucken, aber jetzt bin ich mal wirklich bei den Spielern, jetzt würde ich auch sagen, jetzt braucht da nicht mehr drauf zu gucken. Wie hat das Marvin Ducksch gesagt, ist egal, ob wir nach oben, nach unten gucken, einfach punkten, jetzt nochmal was holen. Ich meine, guck dir die Tabelle an. Also wir machen es natürlich trotzdem, ist ja unser Job, ne? Also Werder hat 34, bis zu Platz 7 sind 6 Punkte, das ist Freiburg. Das Platz 7 könnte ja reichen, Platz 8 unter Umständen auch, das ist Augsburg, das ist der nächste Gegner. Die haben 5 Punkte mehr und nach unten sind 7 Punkte auf den VfL Bochum.
Ja, 5 Mannschaften sind noch hinter Werder. Also
du musst nur, was nur ganz wichtig ist, du musst, und das war das Problem, was Marco Friedl ja vor 1-2 Wochen angesprochen hat, wenn du in diesem Niemandsland stehst, dann ist immer die Gefahr da, dass die Luft rausgeht aus deinem Ballon. So, und dieser Ballon muss dermaßen aufgepustet werden, damit es da echt einen Knaller gibt in Augsburg, weil sonst verpufft das wieder. Und das ist jetzt die Aufgabe für die kommende Woche, das richtig hochzuhalten, dass die richtig heiß sind und dass das ein richtiger Fight dort in Augsburg wird. Und jeder weiß, wer da gegen Augsburg, dann noch in Augsburg, boah, das kann richtig ein richtiger Kampf werden und das muss es auch werden.
Sagt der Knipser der Deichstube, der wahrscheinlich unter der Woche auch beim Training vorbeischaut und nochmal von außen reinruft, Leute, ihr braucht die Moral, damit ihr entspannt durch den Rest der Saison gehen könnt, denn da warten ja noch einige auf uns, ne? Also es sind nicht mehr viele Spiele, aber Gladbach, Leipzig und Bochum dann am letzten Spieltag. Jetzt aber erstmal Augsburg, wir denken Schritt für Schritt, auch in der Deichstube. Das heißt, wir sind grundsätzlich immer für euch da, haben ganz viele Kanäle. Wenn ihr diesen hier nutzen wollt vom Nachspieldeich, dann schreibt ihr gerne eure Gedanken an die 0160 9821 3x die 8 und die 4. Ich habe übrigens von euch, das wollte ich noch ganz kurz sagen, unter der Woche eine ganz tolle Nachricht bekommen. Da war jemand, der sagte, wir müssen jetzt zusammenstehen, wir dürfen uns nicht gegenseitig zerfleischen, glaubt an Werder Bremen und seid vor allem ganz lässig miteinander und hört auf, euch gegenseitig dreckige Argumente an den Kopf zu werfen, die unter der Gürtellinie liegen. Fand ich sehr schön, so viel Optimismus braucht es auf jeden Fall in dieser Zeit. Björn, du versprühst den immer. Danke dafür, auf jeden Fall.
Ja, wir müssen aber, da will ich noch ein Wort zu sagen, wir müssen aber als Medien auch ein bisschen kritisch bleiben. Ne? Nicht nur ein bisschen, sondern auch Kritik üben. Aber, und da bin ich komplett bei dir, nicht unter der Gürtellinie und sich nicht gegenseitig fertig machen. Und natürlich ist das Glas immer halb voll und immer muss da irgendwie so ein Weg noch sein, wo ich dran denke, es kann doch alles auch noch gut gehen.
Ja, also bei dem Beitrag ging es jetzt tatsächlich auch gar nicht um die Rolle der Medien, sondern vielmehr war das ein Appell an die anderen Fans. Also da ging es nochmal so um diese ganzen Social-Media-Debatten und um das, was da teilweise zu lesen ist. Und da finde ich doch den Ansatz zu sagen, wir müssen da mal ein bisschen enger zusammenstehen, fand ich sehr, sehr schön.
Das schadet nie, definitiv nicht. Und dafür ist Werder ja eigentlich auch bekannt. Und wer gestern im Stadion war, der hat das wieder mal gespürt und mit was für einer Glückseligkeit die Menschen da rausgehen. Ach, das ist einfach herrlich und dafür machen das, glaube ich, auch alle. Und das kriegt die Mannschaft auch mit und das tut gut.
Und mit dieser Leichtigkeit entlassen wir euch jetzt auch. Wenn ihr das gut fandet, lasst uns Liebe und 5-Sterne-Deluxe da. Ihr wisst, darunter machen wir es nicht. Toll, dass ihr dabei wart. Macht weiter so. Cheers vom Nachspieldeich. Uns hört ihr auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es Podcasts gibt. Schöne Woche dir, Björn, und vielen Dank.
Danke dir auch. Tschüss.
Ciao.